Wie kommt jemand, der in Basel geboren ist, dazu, Vulkane als größte Leidenschaft zu haben?
Als ich aufs Gymnasium ging, habe ich mich angefangen, für Geologie zu interessieren. Ich habe da so eine Dokuserie, eine amerikanische, geschaut, wo sie in jeder Folge irgendwo hingingen, zum Beispiel Hawaii, auf Island, in die Alpen, und dann rekonstruiert haben, wie diese Gebiete entstanden sind. Die sind ins Feld gegangen mit Hammer, haben da Steine geklopft, sich die Steine angeschaut, die Fossilien, und dann so ein bisschen Detektivarbeit gemacht und rekonstruiert, wie sind die Alpen entstanden, wie ist Island entstanden, Hawaii. Und das hat mich sehr fasziniert, so in der Landschaft unterwegs zu sein und sich die Gesteine, die Formationen anzuschauen. Und so bin ich eigentlich zu meinem Interesse für die Geologie gekommen.
Sie hören mit WisserInnen, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Heute reden wir mit Leon Frey. Er studierte Erdwissenschaften an der ETH Zürich. Seine größte Leidenschaft sind eben gesagt Vulkane. Im Studium hat er sich auf diesem Gebiet spezialisiert. Den Ausbruch des Fragatsfjall in Island verfolgte Leon Frey während mehrerer Wochen live vor Ort. Sie haben den Kopf geschüttelt. Ja, ich habe es falsch ausgesprochen.
Ja, knapp. Also ich bin auch nicht perfekt isländisch. Eigentlich sehr wenig, aber heißt so viel, ich weiß, Fagradalsfjall.
Okay. Ich war eben in Island und diese Aussprachen, das ist eine Studie für sich eigentlich,
oder? Ja, das
oder?
Ist sehr schwierig.
Herr Frey, Sie haben gesagt, Sie haben während der Gymnasialzeit haben Sie diese Serie geschaut. Und heute machen Sie ja genau das, was Sie eigentlich so fasziniert hat.
Ja, ich bin unterwegs, draußen in den Alpen, Island, an anderen Vulkanen, und schaue mir die Gesteine an, die Formationen, und es macht mir großen Spaß, in die Natur zu gehen und dann eigentlich so in der Landschaft zu lesen, wie diese entstanden ist. Man kann so viel sehen, entdecken, und wenn man weiß, wonach man suchen muss, wie das zusammengesetzt werden muss, das ist etwas ganz Schönes und macht mir großen Spaß, und so lerne ich immer selber auch mehr, wenn ich draußen bin.
Wonach muss man dann suchen? Sie haben gesagt, wenn man weiß, wonach man schauen muss.
Oh, das ist eine gute Frage. Es gibt ganz viele verschiedene geologische Phänomene. Zum Beispiel in den Alpen ganz einfach. Einige Täler sind schön breit, U-förmig. Das wurde durch die Gletscher der letzten Vereisungen geschaffen. Also als das Klima kälter war, wurden die ursprünglich V-förmigen Flusstäler zu breiten, U-förmigen Gletschertälern. Und wenn man durch die Täler geht und diese U-Form sieht und vielleicht auch bemerkt, dass die Felsen an vielen Orten schön glatt geschliffen ist, dann erkennt man, dass das durch die Gletscher geformt wurde. Das wäre so ein Beispiel.
In der Schweiz wäre das, welches Tal beispielsweise?
Grimsel, zum Beispiel. Ist ein klassisches, also wenn man im Grimselgebiet ist, da hat man eher die breiten Täler und wirklich die schön polierten Felsen aus Granit. Das ist sehr typisch für die Überprägung durch Gletscher.
Also da geht Ihnen das Herz auf?
Ja, schon ein bisschen.
Und wenn ich mir eben das vorstelle, Sie haben gesagt, Sie gehen da raus in die Natur, und dann nehme ich an, dann nehmen Sie einen Laptop oder Schreibblock mit und oder was... Wie gehen Sie da vor? Ganz konkret, ich nehme an, Sie packen am Morgen die Wanderschuhe ein, beziehungsweise schnüren die am Morgen, und was kommt da noch dazu?
Ja, meistens habe ich die Drohne dabei. Wenn ich irgendwo hingehe, wo ich im Voraus weiß, dass es interessant ist, ich mache gerne Aufnahmen für mich oder dann für die Kurse oder für Vorträge. Gerade in den Alpen habe ich doch einige Aufnahmen gemacht, oder auch auf Island. So Schreibzeug habe ich eher weniger dabei, aber ich schaue vielleicht im Voraus, ja, die Wettprognose, natürlich auch, was ich für Gesteine antreffe. Geologische Karten gibt es heute sowieso online, und man kann vor Ort mit dem Handy das einfach kurz nachschauen, wo befindet man sich. Zumindest in der Schweiz geht das an den meisten Orten sehr gut. Daher so Schreibzeug eher weniger, aber dafür die Drohne, die ist sehr oft dabei.
Ihre größte Leidenschaft ist, wie Sie gesagt haben, die Vulkane. Was fasziniert Sie da so daran? Ist es die Naturkraft, oder?
Ich finde es extrem faszinierend, wenn man direkt da ist und der Vulkan ausbricht, sofern es nicht ein sehr heftiger Ausbruch ist, der gefährlich ist. Wenn man dann so an der Lava sitzt und die Hitze im Gesicht spürt und sieht, wie neue Landschaften entstehen, neues Land entsteht, und man hört so das Knistern und das Knacken und den Geruch.
Nach was riecht das?
Ja, Schwefel. Meistens, es ist nicht der Schwefel aus dem Thermalbad, sondern es ist eher so ein stechender Geruch. Es ist ein bisschen anders wie Thermalbad-Schwefel. Ja, das ist irgendwie das ganze Ambiente, wenn man da drin ist und das vor sich sieht oder mit der Drohne dann drüber fliegt, über diesen brodelnden Kessel, wie es in Island jetzt mehrmals der Fall war, das fasziniert mich extrem, und es sieht einfach auch sehr spektakulär aus.
Und da gelingen ihnen auch immer wieder sehr schöne Aufnahmen. Hat das nichts Beängstigendes?
Die einzige Angst ist, dass die Drohne entweder in die Lava fällt, was auch schon passiert ist, oder wirklich? Dass sie nicht zurück mag, weil es zu fest windet. Oder auch, weil der Akku zu schwach ist, beziehungsweise ich zu lange Aufnahmen gemacht habe und nicht rechtzeitig zurückgekommen bin. Das sind so die größten Ängste, wenn da die Drohne 2000 Franken über dem Vulkan schwebt.
Aber innen ist eine in die Lava.
Ja, eigentlich die allererste, ich habe sie Titanic 001 genannt, die ist eines Nachts, ich glaube am dritten, vierten oder fünften Tag sehr tief, habe ich sie über der Lava fliegen lassen und habe nicht gemerkt, dass es doch sehr, sehr tief war. Und dann einfach durch die Hitze der Lava von unten sind die Motoren überhitzt, haben sich ausgeschaltet und dann ist die Drohne natürlich senkrecht runtergefallen, direkt in die Lava.
Das konnten Sie dann nachher der Versicherung angeben.
Ja, glücklicherweise, die Mobiliar, meine Beraterin, hat mich ein paar Tage vorher dazu überredet, doch für die Drohne eine Versicherung abzuschließen.
Gut, wir machen hier keine Werbung, aber danke für den Hinweis. Dann konnten Sie diesen Absturz live mitverfolgen.
Ja, genau.
Sie selbst haben aber immer den nötigen Abstand zur Lava, zum Vulkan.
Man muss immer aufpassen, je nach Situation. Ich würde persönlich für mich sagen, dass der Abstand ausreicht. Aber es kommt sehr auf die Art der Eruption an. Es gibt Vulkane, da will man überhaupt nicht in der Nähe sein, wenn sie ausbrechen. Und jetzt die paar Mal in Island, das waren eher ruhige Eruptionen, wo man sehr nahe hin konnte. Aber man muss zum Beispiel sehr aufpassen, aus welcher Richtung der Wind kommt. Wenn der Wind von vorne kommt, dann kommen alle vulkanischen Gase einem entgegen. Und die sind ungesund, um es...
Ja, sind normal. Giftig bis tödlich.
Genau,
oder?
So kann man es auch sagen, je nach Konzentration. Da sicher schauen, dass der Wind von der Seite oder im besten Fall von hinten kommt, dass man sozusagen von hinten immer frische Luft bekommt.
Aber nichts, das man einfach so nachmachen sollte. Da muss man Erfahrung und Wissen haben dazu. Sie haben es erwähnt, Sie haben diese Vulkanausbrüche in Island gesehen. Warum ist Island so vulkanisch oder sind dort Vulkane so aktiv?
Island befindet sich am Mittelatlantischen Rücken, das ist die Plattengrenze zwischen Nordamerika und Eurasien. Die beiden Platten bewegen sich dort so mit 1-2 Zentimeter pro Jahr auseinander. Und durch dieses Auseinandergehen steigt aus der Tiefe Magma auf, beziehungsweise es entsteht Magma da. Und wenn das Magma hochkommt, dann kommt es auch zu Vulkanausbrüchen. Und gleichzeitig gibt es in Island noch einen Hotspot, ein bisschen eine spezielle Situation. Da kommt aus großen Tiefen aus dem Erdmantel heißes Material hoch, was nochmals zusätzlich Magma produziert. Und deswegen werden die Vulkane in Island besonders groß, sodass eigentlich diese Plattengrenze, der mittelatlantische Rücken, der eigentlich immer unter Wasser ist, dann in Island über die Meeresoberfläche kommt, weil halt die Vulkane groß genug werden.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind das eigentlich zwei Faktoren, die in Island zusammenkommen.
Genau, die Plattengrenze, wo es auseinandergeht, plus der Hotspot, der zufälligerweise direkt unter dieser Plattengrenze.
Und dieser Hotspot ist, wie haben Sie das gesagt, einfach dort wird viel Magma produziert, muss man so, verstehe ich das leider.
Genau, es kommt aus dem tiefen Erdmantel Mantelmaterial hoch, das dann in den obersten 100 Kilometer oder so aufschmilzt, Magma produziert. Und dieses Magma, das durch den Hotspot produziert wird, plus das Magma, das durch die Plattengrenze, das Auseinandergehen, auch das produziert Magma im Mantel produziert wird, haben wir halt sehr viel Magma und dann werden die Vulkane groß genug, dass es eine Insel gibt, die man dann sehen kann.
Und ab und zu eben kommt es zum Ausbruch.
Genau, es kommt natürlich immer wieder Nachschub.
Ich frage mich jetzt auch, wie genau kann man diese Ausbrüche eigentlich prognostizieren?
Also langfristig voraussagen, das geht nicht. Man kann natürlich Statistiken machen, wenn man die Geschichte eines Vulkans kennt. Und sonst sind die Prognosen eher kurzfristiger. Man sieht zum Beispiel, wenn sich Magma unter dem Vulkan bewegt, dann kann man das messen in Form von Erdbeben. Wenn das Magma sich unter dem Vulkan sammelt, dann bläht sich auch der Vulkan auf, weil das Magma braucht ja Platz, dann hebt sich das ganze Land am Vulkan, um den Vulkan. Das kann man messen mit GPS-Stationen, weil die gehen dann hoch um Zentimeter. Und so weiß man, dass Magma unterwegs ist, aber ob es dann rauskommt und wann es rauskommt, das ist viel schwieriger. Wenn es dann zu einem Ausbruch kommt, vor allem jetzt in Island die letzten Jahre, dann bildet sich eine Spalte im Boden zuerst, das Magma steigt entlang dieser Spalte hoch und muss sich natürlich den Weg erst frei machen. Das heißt, diese Spalte muss geöffnet werden und während die sich öffnet, entstehen Erdbeben und man sieht dann das Erdbeben von unten nach oben kommen und weiß dann, okay, das Magma kommt hoch. Könnte sein, dass es in den nächsten Stunden zu einem Ausbruch kommt.
Und trotzdem hat es jetzt beispielsweise in der Stadt Grindavík, das ist ein kleiner Ort in Island, war es ja, glaube ich, so, dass man dann sehr kurzfristig Leute evakuieren musste.
Genau, also das kann dann Stunden oder Minuten, je nachdem, nur im Voraus registriert werden, dass da etwas unterwegs ist. Es ist nicht immer dann klar, ob es auch wirklich das Magma hochkommt, also die Erdoberfläche erreicht oder nicht. Es gab auch Fälle, wo das Magma dann in der Tiefe stecken blieb. Also je nachdem ist die Vorlaufzeit sehr kurz.
Was macht das mit den Menschen vor Ort in Island? Also ich selbst war auch schon in Grindavík erst kürzlich. Es ist ja eine Geisterstadt heute und eben also diesen Kräften, diesen Naturkräften ausgesetzt ist.
Ich glaube, vor dem Ausbruch leben da ein paar tausend Menschen. Heute sind es noch 100, 150 oder so, die zurückgekehrt sind. Ja, das Problem ist halt, die Leute leben da auf aktiven Vulkanen. Grindavík war auch schon vor den Ausbrüchen als Gefahrenzone markiert. Die Leute haben sich natürlich gedacht, der letzte Ausbruch in dem Gebiet, das war etwa vor 800 Jahren. Ist die Chance natürlich klein, dass man den nächsten erlebt. Aber jetzt bei Grindavík hatten die Leute Pech, weil wir sind jetzt wieder in einer aktiven Phase. Ich glaube, seit 2021 gab es jetzt schon 12 Ausbrüche da in der Nähe. Das ist natürlich für die Leute gar nicht lustig, weil viele haben ihre Heimat verloren, mussten woanders neu starten, haben natürlich auch Unterstützung von der Regierung erhalten. Aber es ist natürlich für die Leute vor Ort gar nicht lustig.
Eben längerfristig wird das eigentlich unbewohnbar dort.
Die Frage ist halt immer, wie lange geht das weiter? Mhm. Also die letzte Phase von vulkanischer Aktivität in diesem Gebiet, die war so vom Jahr 800 bis 1200, also dauerte 400 Jahre. Jetzt war 800 Jahre lang Ruhe und die Vulkane erwachen wieder. Und wenn man sich dann die letzte Phase anschaut als Referenz, wo es 400 Jahre ging, dann ist halt die Frage, wie lange geht's jetzt? Waren das diese 12 alle Ausbrüche oder geht's jetzt Jahrzehnte so weiter in diesem Gebiet? Nicht nur in Grindavík, auch anderswo da. Das wissen wir leider nicht.
Sie haben den ersten Ausbruch 2021 erwähnt. Wie war das, dieser erste Ausbruch zu erleben vor Ort live in Island?
Ich habe mich schon während dem Studium stark für Vulkane interessiert und habe auch viele Vulkane gesehen, zum Beispiel auf den Kanaren. Ich war auch 2018 schon in Island, habe ein Austauschsemester gemacht und viele Vulkane mir dort angeschaut und natürlich immer gehofft, dass ich irgendwann mal einen Ausbruch dann live sehen kann. Und 2021 im März ging dieser Ausbruch los und ein paar Tage vorher hatte ich gerade Corona. Das war noch zu einer Zeit, wo es keine Impfungen gab für junge Menschen in der Schweiz. Corona war jetzt für mich zum Glück nicht schlimm. Ich war dann in Isolation zu Hause am Warten und dann ging dieser Ausbruch los und ich dachte, super, in ein paar Tagen bin ich genesen, dann kann ich reisen ohne Tests und ohne Quarantäne. Habe mir einen Flug gebucht und bin dann Ende März nach Island geflogen, konnte da mit meinen Arztzeugnissen und Papieren einreisen, ohne Tests, ohne Quarantäne, das lief alles super. Habe mir ein Mietauto genommen und bin dann im Schnee da nach Richtung Grindavík gefahren. Damals war das noch weg von Grindavík und kein Problem. Und dann konnte man vom Parkplatz so gut eine Stunde laufen. Es hat wirklich geschneit, es war Winter oder Ende Winter in Island. Und dann sah ich da vor mir diesen Vulkan, eher klein, so vor sich her am Spuddern. Da sind so ein paar Lavafetzen durch die Luft geflogen. Die Lavaströme sind da ganz langsam vorgestoßen und es waren viele Leute, vor allem Isländer, weil ja noch Corona war, vor Ort und ich bin da rumgelaufen, 2-3 Wochen, habe mir das fast jeden Tag angeschaut, wenn das Wetter irgendwie es zuließ. Und das war unglaublich spannend. Ich habe so viel gesehen, ganz viele Strukturen gesehen, live, wie diese entstehen. Ich habe im Studium viel darüber gelernt, aber es halt dann wirklich zum ersten Mal gesehen, wie das tatsächlich passiert. Das war unglaublich spannend und bereichernd. Und ich bin dann im selben Jahr nochmals 2-mal nach Island gegangen, um mir den Ausbruch anzuschauen. Habe dann eben auch die Drohne gekauft, die dann nach ein paar Tagen schon in die Lava fiel, aber dann gab es Ersatz. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe jeden Tag gedacht, heute ist der beste Tag meines Lebens. Und am nächsten Tag war es dann irgendwie nochmals besser. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit.
Und diese Begeisterung geben Sie auch mit, unter anderem auch an der Volkshochschule Zürich. Was planen Sie dort? Welche Vorträge und Studienreisen?
Jetzt zuerst zu den Vorträgen. Im Herbst mache ich einen Kurs zu Vulkanologie, 4 Teile. Also das passt gerade sehr gut zum Thema. Ich glaube, das wird im November sein. Und dann im September noch einen 2-teiligen Kurs, auch so zu Vulkanen und dann vor allem zu den Kanarischen Inseln, die auch Vulkaninseln sind. Und dann biete ich verschiedene Reisen an, zusammen mit Arca-Tour. Wir gehen jetzt im Sommer nach Grönland. Da hat es jetzt nicht unbedingt aktiven Vulkanismus, aber wir werden uns ein paar alte Vulkane anschauen. Das wird jetzt im Juli sein. Und dann im Herbst planen wir eine Reise nach Island. Die wird dann auch nächstes Jahr stattfinden. Auch die Grönlandreise machen wir nochmals im 27. Und auch im März 27 wird es eine Reise zu den Kanaren geben, die dann zum Kanarenkurs passt, den ich im September geben werde.
Herr Frey, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.